Ihr hört gerade die Sendung Das Ferngespräch im Radio Frei in Erfurt. Ich bin Paul und bin jetzt mit dem Historiker Harry Weibel verbunden. Er forscht zu Rechtsextremismus, zu Neonazismus in der DDR. Er hat dazu zahlreiche Bücher veröffentlicht, beispielsweise Der gescheiterte Antifaschismus der SED, Rassismus in der DDR oder Diener vieler Herren, in dem er nachweist, wie viele NS-Funktionäre auch später in der DDR wichtige Rollen übernommen haben. Und zuletzt von ihm erschienen ist Die braune Saat, Antisemitismus und Neonazismus in der DDR. Herr Weibel, schön, dass wir miteinander sprechen.
Das freut mich auch.
Der Ausgangspunkt unseres Gespräches ist ein ganz konkretes Ereignis, und zwar die Pogromstimmung 1975 in Erfurt. Dass das kein Einzelfall war, dass das kein singuläres Ereignis in der DDR war, so argumentieren Sie. Sie sagen, Rassismus und Neonazismus in der DDR war ein Massenphänomen. Am Anfang, um das für unsere Hörerinnen und Hörer einzuordnen, wie kommen Sie zu dieser These?
Nun, ich habe lange geforscht, habe mir diese Erkenntnis erarbeitet, die es für einen Historiker üblich ist, dass man in die Archive geht, also in dem Fall war der Fokus dann bald mal, waren das die Archive des BSDU, also der ehemaligen Geheimpolizei und den verschiedenen Archiven dort, in denen ich nach Neonazismus, Rassismus und Antisemitismus geforscht habe und bin fündig geworden.
Das haben Sie herausgefunden, es gab über 200 Pogrome, Sie weisen tausende rassistische, neonazistische Straftaten und Auseinandersetzungen in der DDR nach, ja, und zeigen auch, dass das tief in der Gesellschaft verankert ist. Das passt ja nun erstmal zu dem Selbstverständnis der DDR als antifaschistischen Staat überhaupt nicht, und es passt auch nicht zu einer Erzählung, die zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung im Osten immer wieder formuliert wird. Dort wird nämlich gesagt, eigentlich hat doch die Entnazifizierung bei uns viel besser funktioniert. Die NS-Funktionäre wurden bei uns viel konsequenter aus den Ämtern gehalten. Wir waren doch im Selbstverständnis antifaschistisch und haben das Ganze aufgearbeitet. Ist da überhaupt was dran? Lässt sich da überhaupt was halten an dieser These?
Also damit sind wir an einem Punkt, wo bereits das Thema besprochen wird, was sind die Ursachen. Und da es tatsächlich ist, die gescheiterte Entnazifizierung, also der gescheiterte Antifaschismus der deutschen Kommunisten, ist eine der Ursachen dafür, dass es zu einer solchen exorbitanten Entwicklung in der DDR kommen konnte. Selbst im Vergleich zur BRD ist das immer noch exorbitant, was sich da getan hat. Und das ist eben die Schwierigkeit bis heute, dass alle diese Vorgänge weitestgehend verheimlicht wurden, umgedeutet wurden. Also im Wesentlichen sind dann eben Paragraphen wie Staatsverleumdung, staatliche Herabwürdigung, Körperverletzung sind herangezogen worden, um diese Vorgänge juristisch zu bearbeiten. Aber zurück zur gescheiterten Entnazifizierung, weil das ja das Hauptargument war von Seiten der SED, dass also aufgeräumt wurde nach 1945 mit den Nazis und mit den Ursachen dafür, wie Rassismus, Neonazismus und Antisemitismus entstehen konnten. Und da ist es so gelaufen, dass kurz nach am Ende des Zweiten Weltkriegs kam die sogenannte Gruppe Ulbricht, das waren deutsche Kommunisten, die in Moskau überlebt hatten, also den Stalin-Terror auch überlebt hatten, und die dann als eine der ersten Maßnahmen dann in Berlin die spontan entstandenen Komitees, antifaschistischen Ausschüsse und andere Gruppen und Vereine und so weiter, die sich ohne das Zutun der KPD gebildet hatten, das wurde alles verboten. Und anstelle dessen wurde die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes gegründet, 1947. Diese Organisation beinhaltete praktisch alle Gruppen, die von den Nazis verfolgt wurden, also Kommunisten, Sozialdemokraten, Homosexuelle, Juden und so weiter. Ja. Es war ein heterogener Zusammenschluss, und der wurde dann 1953 verboten. Das Ausschlaggebende war damals, dass Ansprüche formuliert wurden, was die Wiedergutmachung der Verbrechen der Nazis an den Juden anging. Dass also eine Wiedergutmachung stattfinden sollte, und die SED wollte das auf gar keinen Fall. Und anstelle der VVN wurde dann das Komitee für antifaschistische Widerstandskämpfer gebildet. Das waren dann am Schluss, in den 80er Jahren, waren es hauptsächlich inoffizielle und offizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit. Zum gesellschaftlichen Antifaschismus in der DDR. Der musste immer von der SED unter Kontrolle gehalten werden, weil sie wollten da keine Konkurrenz haben. Also aber eine Folge dieses Verbots der VVN war dann, dass also rund 800 führende Mitglieder der jüdischen Gemeinden der DDR aus der DDR flüchteten, mit ihren Familien auch. Und dass Jüdinnen und Juden, die in wichtigen Funktionen waren und so weiter, wurden dann aus ihren Positionen gedrückt. Also da begann dann auch diese Art von Antisemitismus gleichzeitig, der eben die ganze Zeit bis 1990 andauerte.
Das war auch ein staatlicher Antisemitismus, der sich in das Gewand des Antizionismus kleidete. Was genau beinhaltet dieser Antizionismus? Es war ja eine ideologische Komponente dieses DDR-Regimes.
Ja, dieser Antizionismus kam aus der Sowjetunion. Er war noch in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs und kurz danach brach der aus als ein Antisemitismus gegen jüdische Ärzte zum Beispiel, denen unterstellt wurde, sie würden die Führung der KPdSU, der Bolschewiki, ermorden wollen. Das jüdische antifaschistische Komitee der Sowjetunion ist nach Kriegsende verboten worden. Man brauchte sie nicht mehr. Ja. Und diese latente, traditionell in Russland, auch in der Sowjetunion vorhandene antisemitische Strömung, fand dann seine offizielle Öffnung dann kurz nach der Staatsgründung Israels. Die Staatsgründung Israels wurde noch unterstützt und wurde bejaht von Seiten der KPdSU und der SED. Und dann aber schnell wurde Israel zu einem Vorposten des US-Imperialismus und wurde dann auch im Laufe der Zeit eben zu einem rassistischen Staat umgedeutet. Was also da vonstatten ging mit diesem Antizionismus war, das was auch in anderen Fällen dann tragend war, nämlich, dass die Opfer, in dem Fall Jüdinnen und Juden, zu Tätern gemacht wurden. Es gab dann ab den 60er Jahren eine starke Propaganda-Richtung in den Medien der DDR, Fernsehen, Rundfunk, Zeitungen, wo die Verantwortlichen der DDR die Jüdinnen und Juden in Israel als schlimmer als die Nazis darstellten, die Palästinenser ausrotten würden und so weiter. Es sind also ideologische Bilder entstanden, wie gesagt, die ehemaligen Opfer zu Tätern gemacht wurden, die auf jeden Fall bekämpft wurden. Und so kam es dann, dass die SED im Einklang mit der KPdSU unterstützten also massiv den Kampf der arabischen Staaten zur Vernichtung Israels massiv mit Waffen, aber auch mit einer Propaganda, die Antizionismus hieß. Weil es war klar, dass natürlich nach dem, was bis 1945 in Europa passiert ist durch die deutschen Nazis, dass eine offene Feindschaft, also antisemitisch begründet und auch entsprechend verbalisiert, dass das schwer durchsetzbar gewesen wäre. Also kam diese Konstruktion, diese ideologische Konstruktion mit dem Antizionismus und dahinter verbarg sich selbstverständlich der Antisemitismus, der sich sowohl in der Sowjetunion, aber eben auch in der DDR gehalten hatte, also über das Kriegsende hinaus.
Sie sprechen davon, dass dort Opfer in Täter umformuliert wurden, umdefiniert wurden. Damit sind wir bei einem weiteren wichtigen Punkt, wenn man auf die Ursachen dieses Rechtsextremismus in der DDR schaut, und zwar die Rolle der Aufarbeitung. Welche Rolle spielte es, dass in der offiziellen Erinnerungskultur der DDR die Opfer der Nationalsozialisten vordergründig linke, kommunistische Gruppen waren, Juden kaum eine Rolle spielten und auch im Selbstverständnis als ein antifaschistischer Staat, der den Faschismus im Westen gesehen hat. Also welche Rolle spielte diese offizielle Erinnerungs- und Aufarbeitungspolitik für diese rechtsextremen Strukturen in der DDR?
Das ist merkwürdig. Ja. Kommunisten waren ja Opfer des Nazifaschismus, das ist ja keine Frage. Ja. Sie saßen in den Konzentrationslagern, nicht in den Vernichtungslagern. In Sachsenhausen, in Buchenwald, Dachau und so weiter hatten die Kommunisten dort auch Anteil an der Selbstverwaltung der Lager. Das war so von der SS vorgesehen. Ja. Und es wunderte mich schon, also es wundert mich eigentlich bis heute, ja, wie das möglich sein konnte, dass diese Gemeinsamkeit der Lagererfahrung, dass das nicht dazu geführt hat, zu einer unbedingten Solidarität der ehemaligen Lagerinsassen. Aber so war es eben nicht, sondern es ging darum, dass die deutschen Kommunisten ihren Machtanspruch, den sie bereits in den Lagern praktiziert hatten, dass sie diesen Machtanspruch dann nach 45 natürlich großartig ausleben konnten, und dann in der DDR hatten sie alle Möglichkeiten dazu, sich sozusagen als diejenigen zu stilisieren, die großen Opfer gebracht hätten und die im Bündnis mit der Sowjetunion den Nazifaschismus besiegt hatten. Sie hofften sich, dass sie der Bevölkerung der DDR, die ja bis 45 weitgehend Nazi-verseucht war, genauso wie im Westen, dass sie dieser Bevölkerung gegenüberstanden und dass sie damit, dass sie ihr anboten, eben mit denen ihr mit uns geht, werdet ihr zu Siegern über diese Nazis, und wir lassen euch in Ruhe, was die Untersuchung angeht eurer Nazi-Vergangenheit. So ist es dann passiert. Also zum Beispiel, ich arbeite gerade an einem Manuskript, wo ich mir ansehe, die Verstrickung der Wissenschaftler, die in der DDR tätig waren und die bis 1945 organisierte Nazis waren. Und da sieht man dann Folgendes. Ähnlich wie in der Bundesrepublik wurde für die Staatsgründung 1949, brauchte man eine Funktionselite. Sie brauchten Chirurgen, sie brauchten Geographen, Geologen und so weiter. Das gesamte universitäre Spektrum war nötig, um diese beiden Staaten dann zu installieren und zu entwickeln und Macht auszuüben, Herrschaft auszuüben. Und insofern sind dann eben auch in der DDR eben Professoren in ihr Amt gekommen, bis ganz nach oben, obwohl sie Nazi-Verbrecher waren. Daran kann man sehen, dass es mit dem Antifaschismus nicht so weit her war.
Es war mit dem Antifaschismus nicht weit her, und ein weiterer Aspekt, den Sie immer wieder stark machen, ist eben der, es sind Funktionseliten für einen neuen Staat, für eine neue Machtausübung gewesen, die ebenfalls autoritär funktioniert hat, zwar in einer anderen Art und Weise, als es im Nazi-Deutschland der Fall war, aber auch hier in der DDR handelte es sich um einen Autoritarismus.
Ja, genau. Ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, Autoritarismus, Totalitarismus. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Also ich meine, dass beide Systeme totalitäre Ansprüche hatten. Diese beiden deutschen Diktaturen haben keinen Widerspruch geduldet, haben keine Opposition geduldet. Und dieser totalitäre Anspruch sollte zu merken sein an der Universität, im Betrieb und beim Sport und so weiter, überall, ja. Und so, dass immer in der DDR nur es eine Stimme geben konnte, diese autoritäre Stimme der SED, die totalitär geherrscht hat. Ja. Und das führt uns jetzt auch wieder zu einem weiteren Grund, weshalb es so eskalieren konnte, dass es in der DDR eine rechte Bewegung gab, die dann am Ende 5000 Neonazis hatte mit 10.000 Sympathisanten, die zu einer solchen Macht wurden, dass also viele, die aus dem Ausland gekommen waren, eben nur noch in Gruppen unterwegs waren oder gar nicht mehr die Wohnheime verlassen haben. Und ein wesentlicher Aspekt dieser monströsen Entwicklung ist eben das Verschweigen dieser Entwicklung durch die Medien und die Wissenschaft der DDR. Es wurde geschwiegen, bis 1990 wurde geschwiegen über die wahren Ursachen, und es wurde geschwiegen über das enorme Ausmaß. Das bedeutete, dass die Bevölkerung der DDR, zum Teil bis heute, die Menschen, die daherkommen, nicht gewusst haben, in was für einem Land sie leben, weil sie durch die Medien und die Wissenschaft ausschließlich auf ein Niveau reflektiert wurden, das der SED-Ideologie entsprach und nicht mehr.
Sie sagen also, da wurde bis zum Ende der DDR viel verschwiegen. Sie sagen auch, dass dieser autoritäre, totalitäre Charakter anschlussfähig gemacht hat für diese Neonazi-Szene. Und damit sind wir bei den ganz konkreten Geschehnissen, bei den ganz konkreten Taten, die eben verschwiegen wurden, die eben nicht an die Öffentlichkeit kommen sollten. Das war ein Massenphänomen, sagen Sie. Können Sie uns einige Beispiele geben, was dort konkret in der DDR passiert ist? Welche Gewaltdynamiken gab es?
Also ich belege für die DDR etwa 7000 neonazistische Propaganda und Gewalttaten. Und der Neonazismus ist erheblich, wenn wir beurteilen wollen, was Rassismus angeht und Neonazismus, weil Neonazismus bedeutet ein organisierter ideologischer Kern, aus dem heraus sich permanent eben Vorstellungen rassistischer oder antisemitischer Natur ergeben, sowas eben auch in der DDR. Und die Struktur dieser Neonazis war gekennzeichnet in den 80er Jahren dann eben durch Skinheads, durch rechte Hooligans und rechte Metal-Fans. Also das waren die drei Strömungen, die den Neonazismus getragen haben. Und die Personen, die das ausfüllten, waren in der Regel Oberschüler, Lehrlinge, Soldaten, junge Arbeiter. Und die orientierten sich in ihrem Denken und ihrer Kleidung und ihrer Ideologie an der NSDAP, der SS oder der SA. Die marschierten auf in Schulen, in den Betrieben, in Fußballstadien, auf Straßen und Plätzen. Und sie waren eben gewalttätig gegen alle Ausländer, die es in der DDR gab. Also auch schon bevor die außereuropäischen Ausländer gekommen waren. Also waren ja ungarische, polnische und andere Arbeiter, die ebenfalls dieser rassistischen Gewalt immer wieder ausgesetzt waren. Also eine der wichtigsten Entwicklungen waren die Hooligan-Gruppen. Und das Besondere ist halt, dass unter den Bedingungen der Diktatur der SED halt, wenn in den Stadien der Oberliga dann gerufen wurde, Deutschland den Deutschen oder Ausländer raus, dann erfuhren die Tausenden und Zehntausenden, von die als Publikum da waren und irgendwie neutral waren erstmal sozusagen, die wurden damit agitiert mit diesen Gesängen. Und so konnte sich die rechte Bewegung dort in der DDR erweitern, ähnlich wie in der Bundesrepublik oder in Großbritannien.
Wie tödlich waren diese Übergriffe in der DDR, Herr Weibel?
Es sind 10 Ausländer getötet worden, es sind russische Soldaten getötet worden, es sind Volkspolizisten getötet worden von Neonazis. Und alle diese Tötungen, können Sie sich vorstellen, waren top secret, ja, weil das wäre also ein völliger Schlag ins Kontor der SED-Ideologie gewesen, wenn das öffentlich hätte untersucht werden sollen, wie diese Morde zustande kamen. Und ich habe ja vorher von den über 200 gewalttätigen Pogromen und pogromartigen Auseinandersetzungen gesprochen. Die haben in 110 Städten und Gemeinden stattgefunden. Daran können Sie die Dimension ersehen, ja. Die Angriffe, die sonst noch erfolgt sind im rassistischen Kontext, die haben stattgefunden in etwa 400 Städten und Gemeinden der DDR. Und diese beiden Zahlen geben die Auskunft dafür, dass es weit verbreitet war. Ich möchte nochmal betonen, nicht alle Menschen in der DDR waren Rassisten oder Neonazis, sondern es gab eine Strömung, die damit bezeichnet wird.
Wenn Sie davon sprechen, dass es auch oft aus so, sagen wir mal, Subkulturen heraus entstanden ist, aus Hooligan-Gruppen, aus rechten Metal-Gruppen, dann stellt sich die Frage, ist es legitim, das Subkultur zu nennen? In der Protestforschung gibt es mittlerweile ja auch viele Untersuchungen zu sogenannten Bad Protest, also schlechten Protest. Protest muss nicht immer gut sein. Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, diese Aktion auch in eine irgendwie geartete Proteststimmung einzuordnen?
Das war, ja, selbstverständlich war das Protest. Ich meine, diese Angriffe, nehmen Sie mal die Angriffe auf die außereuropäischen Arbeiter, das war ein Protest gegen die Politik der SED, nämlich Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Dritten Welt, so hieß es früher, in die DDR zu holen und sie dort zu beschäftigen. Und anstatt die SED zu kritisieren, haben die Rassisten der DDR, die Neonazis in der DDR, haben die Ausländer angegriffen. Dieses Gefühl, die nehmen uns das weg, was wir sowieso kaum haben, ja, das bedeutet so eine Art Sozialneid. Und insofern hätte sich der Protest und der Widerstand politisch zeigen können, direkt gegen die SED, aber das war einfach nicht möglich. Es war erst möglich ab Sommer 1989, dass Menschen offen, mutig und offen aufgetreten sind gegen die SED-Diktatur und gegen die Verhältnisse der DDR. Davor wurden sozusagen Ersatzhandlungen vorgenommen.
Aber nimmt man damit die Täter nicht zu sehr in Schutz, Herr Weibel, wenn man sagt, das sind einfach nur Übersprungshandlungen?
Ich würde das nicht machen, sondern ich würde schon immer Wert darauf legen, die Analyse entlang der Verhältnisse der DDR zu führen. Das bedeutet eben, dass ich sage, die DDR war eine Diktatur. Wer die SED frontal und offen angegriffen hat, der konnte einpacken. Also das ging ruckzuck, war die Geheimpolizei da und die Menschen wurden dann in irgendeinem Knast dann untergebracht. Also das brauchte schon enormen Mut, um sich direkt gegen die SED zu stellen. Und wie gesagt, es war erst möglich im Sommer 89, wie das plötzlich blub, blub, also ging das hoch, ja, also Tausende und Zehntausende von Frauen und Männern Und die Menschen riefen, keine Gewalt, keine Gewalt, weil sie natürlich Angst hatten. Sie wussten nicht, greift die SED zum Maschinengewehr oder nicht. Ja?
Aber auch in den Protesten 89 während der Friedlichen Revolution gab es Schulterschlüsse mit Neonazis, sind auch Neonazis marschiert und es wurden Neonazi-Parolen verlautbart und gebrüllt, Herr Weibel. Das haben Sie doch auch nachgewiesen, oder?
So ist es. Ganz am Ende meiner Forschungsarbeit kam ich dann darauf zu fragen, wo sind in den Berichten, in der Fachliteratur und so, wo steht denn da was über die Beteiligung von Skinheads und Neonazis und Hooligans an diesen Demonstrationen, in diesem Aufruhr 89, ab 89 Sommer. Und dann fand ich eben raus, dass eben auch Transparente getragen wurden, also bei solchen Demonstrationen, auch mit der Forderung, die Ausländer, alle Ausländer raus aus der DDR zum Beispiel, ja, oder Skinheads übernahmen die Führung von vielen Demonstrationen in Magdeburg und so weiter. Und das ist im übertragenen Sinn, wenn Sie wollen, bis heute sichtbar. An Neonazismus bedeutet Gewalt. Und das war eben eine ihrer Stärken. Und dann bei dieser ersten großen Auseinandersetzung 1977 auf dem Alexanderplatz, als es über 5-6 Stunden schwere Kämpfe gab zwischen der Bevölkerung, die dort versammelt war, und den Sicherheitskräften der DDR. Da wurde auch schon gerufen, Deutschland den Deutschen und so weiter. Und es wurden anscheinend Volkspolizisten getötet. Wie soll ich sagen, dieser Bogen, den ich da schlage, bis dann 1989 im Oktober, November in Dresden am Hauptbahnhof, wo es ebenfalls zu enormen Gewaltanwendungen kam, bei denen auch Skinheads und Neonazis beteiligt waren, zieht sich eben dieser Bogen der rassistischen und der rechten Gewalt, die vorhanden war.
Ist das der Grund, einerseits diese Gewalt und andererseits auch dieses, ich betone das ausdrücklich, dieses negative Potenzial zu einer irgendwie gearteten Form des Widerstandes, Protestes, ist das auch der Grund für dieses große Schweigen, dass wir bis heute nicht darüber sprechen? Kaum darüber sprechen? In der DDR erst recht nicht?
Wissen Sie, Herr Kruse, das ist halt der Nimbus der Führung der DDR ist ja auch auf viele Menschen übergegangen, also die dann das geteilt haben und gesagt haben, ja, der Antifaschismus, das war und ist wichtig. Aber diese Lücken, die sich da auftun, eben die wurden eben nicht gesehen, weil es eben in der DDR keine öffentliche Auseinandersetzung gab. Ich meine, dass das Beispiel DDR zeigt, selbst eine Diktatur, die DDR und die SED-Führung, war nicht in der Lage, diese rechte Entwicklung zu beherrschen, sie aufzulösen und politisch zu neutralisieren. Und das liegt auch daran, dass man nicht nur mit Verboten vorgehen kann oder dass nur die repressiven Kräfte eingesetzt werden, sondern es muss auch argumentiert werden. Die Gesellschaft muss die Möglichkeit haben zu entscheiden, wie soll das gehen und wie kann das gehen. Aber das genau das, dass also eine basisdemokratische Entwicklung hilfreich sein könnte bei der Bewältigung und bei der Abwehr dieser Gefahren, genau das verhinderte die SED permanent. Es gab 1988, haben in Potsdam und in Magdeburg und in Sachsen gab es Gründungen von jungen Antifaschisten, oft waren es Punks, aber nicht nur, die sich Anti-Nazi-Liga nannten. Die haben das erlebt, die haben die Gefahren erlebt, die gerade auch sie erlitten haben, weil sie verfolgt wurden von den Nazis. Aber diese Anti-Nazi-Ligen, diese drei, wurden von der Geheimpolizei kriminalisiert und viele von den jungen Männern und Frauen wurden kriminalisiert und kamen ins Gefängnis.
Die Anti-Nazi-Ligen wurden kriminalisiert. Eine basisdemokratische Beteiligung und Partizipation gegen Rechtsextremismus hätte helfen können, diese Straftaten zu verhindern. Das sagt der Historiker Harry Weibel hier im Interview im Radio Frei. Und als letzte Frage, Herr Weibel, noch einmal der Blick auf die Opfer, denn das ist ja eine Gruppe, die in diesen ganzen Diskussionen um den Rechtsextremismus und den Neonazismus in der DDR, aber überhaupt auch interessanterweise selten thematisiert wird, selten selbst zu Wort kommt, auch in der Sendung, für die wir dieses Interview aufnehmen, haben wir es nicht geschafft, Opfer von den Erfurter Pogromen ausfindig zu machen und mit ihnen aus ihrer Perspektive darüber zu reden. Deshalb am Ende noch einmal die Frage an Sie. Wie wurde mit diesen Opfern umgegangen? Wurde ihnen geholfen? Wurden sie unterstützt? Wurde ihnen Hilfe angeboten, diese Ereignisse aufzuarbeiten? Oder wurde ihnen verboten, darüber zu sprechen?
Wie gesagt, das Erfurter Pogrom war das erste, und aber die Elemente des Verschweigens und des Umgangs mit dieser enormen Gewalt, die dort ausgebrochen ist im Sommer 75, war beispielgebend für die Behandlung aller weiteren Vorgänge in dieser Art in der DDR bis 1990. Und insofern kann man Folgendes sagen. Es wurde der Versuch unternommen, die Opfer zu Tätern zu machen. Und zwar wurde da gar nicht groß drüber lamentiert oder so, sondern es wurden Einzelne rausgegriffen, denen wurde dann irgendetwas angehängt, Bummelei oder undiszipliniertes Verhalten. Und es begannen die zwangsweisen Rückführungen in das Heimatland, jetzt in dem Fall Algerien. Als dann die algerischen Arbeiter im Nachgang zu dem Erfurter Pogrom dann republikweit gestreikt haben, das heißt republikweit da, wo algerische Arbeiter tätig waren, war natürlich der Moment gekommen, wo die SED eingreifen musste aus ihrer Sicht. Und um dieses Feuer auszulöschen, dieses Feuer auszutreten, und dann begann die Repression, die ausländischen Arbeiter wurden quasi kriminalisiert, kamen in Auslieferungshaft sehr oft und wurden dann letztlich gegen Ende der 80er Jahre, dann konnte ich dann konstatieren und an den Unterlagen sehen, dass mehrere tausend ausländische Arbeiter zwangsweise zurückgeführt wurden. So versuchte die SED, den Widerstand und dieses Selbstbewusstsein der ausländischen Arbeiter zu brechen, ja, und auch ihre eigene Bevölkerung zu zeigen, guck mal, wir greifen gnadenlos durch, wenn die Ausländer sich nicht benehmen, wir schmeißen sie aus dem Land, wir verurteilen sie und so weiter. Und diese Haltung hat sich eben durchgezogen bis zum Ende.
Wieder einmal wurden Opfer zu Tätern gemacht. Das zeigt sich auch an dem Blick auf Rechtsextremismus und Neonazismus in der DDR. Ja. Über dieses Phänomen habe ich mit dem Historiker Harry Weibel gesprochen, hier in der Sendung Das Ferngespräch. Herr Weibel, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Tschüss.